ist die gleiche Präsentation wie beim letzten Mal, bloß sind wir jetzt in einem Teil weiter, Teil 5. Ist immer wieder die Frage, zumindest von mir, wie kann man Gott erkennen, erleben, wenn man sein Wort nicht hat? Wie können Menschen ohne Gott etwas von Gott erfahren, ohne das eigentliche Medium, was er uns gegeben hat, nämlich sein Wort, seine Bibel? Und wir haben es natürlich dann noch zusätzlich einfach, wir haben seinen Geist und wir können das alles. Aber Menschen, die überhaupt nichts von Gott wissen, und da sind wir jetzt die letzten Male diese Punkte durchgegangen, durch die Natur, durch die Geschichte, durch die Naturwissenschaften, durch die ganze Kunstszene und halt, das Thema heute, in der Liebe. Ich habe extra dahinter geschrieben, im irdischen Gegenüber, und das fällt uns jetzt natürlich schwer, weil wenn wir Liebe hören, dann denken wir immer auch immer, weil wir ja so viel von Liebe in der Bibel, in Gottes Wort hören, müssen wir erstmal mit dem Begriff überhaupt klarkommen, Liebe. Weil wenn wir Liebe sagen, verstehen wir etwas ganz anderes, als wie wenn die Menschen, die Gott und die Bibel nicht kennen, von Liebe hören. Und ich weiß, im Griechischen gibt es nicht nur ein Wort für Liebe, da gibt es vier Wörter. Und dann nennt er, ja, das möchte ich gar nicht auseinander dividieren. Ich möchte einfach mal überlegen, was stellen sich Menschen unter Liebe vor und wie denken sie und macht es überhaupt Sinn, Liebe zu erwarten, weil wenn man so damit rechnet, macht es eigentlich keinen Sinn, dass wir uns lieben oder dass es Liebe überhaupt gibt oder dass es etwas gibt, auch schon ganz im evolutionistischen Denken, dass es so etwas geben kann, das sich aufrechterhält wie Liebe. Weil wenn man so denkt danach, der Stärkere gewinnt danach und warum sollte ich dem anderen etwas Gutes tun, warum sollte ich ihm lieben, das wird dann immer irgendwie egoistisch. Aber im biblisch-geistlichen, göttlichen ist es das ja nun überhaupt nicht. Ist ja Liebe etwas Gebendes und nichts Forderndes. Und etwas wirklich, was mich bewegt und nicht nur etwas, was mich irgendwie, ich sag jetzt mal ganz platt, anmacht. Weil im menschlichen Denken in unserer Zeit ist Liebe halt wirklich reduziert auf diesen Faktor Eros. Und wenn man vielleicht noch irgendwie etwas hat, dann packt man es in die Richtung Mitleid. Aber das meint die Bibel, das meint Gott nun mal nicht. Klar, ich weiß, ein Wort im Griechischen ist halt Erotik, aber das ist nicht der eigentliche Sinn und nicht der eigentliche Hintergedanke von Liebe. Jetzt habe ich natürlich mal gemacht danach, wie kannst du überhaupt über Liebe reden und wie kannst du diese Bibelstellen hier nennen? Weil es gibt ja nicht nur diese Bibel danach, die wir übersetzt haben aus dem Griechischen, sondern wir haben ja auch noch das Alte Testament und das war ja nicht griechisch, das war ja hebräisch, ein kleiner Teil aramäisch. Und da steht wieder ein anderes Wort für Liebe. Und das macht uns natürlich sehr schwer überhaupt zu verstehen, was meint Gott jetzt eigentlich mit dem Wort Liebe? Und da musste ich mich durch ein Lexikon nachher belehren lassen und da hieß es dann nachher, das Wort Liebe aus dem Neuen Testament ist erst dadurch entstanden, weil die Menschen nachher, als sie es definiert haben, auf Jesus geschaut haben. Also, mit anderen Worten, es gab vorher in unserem Verständnis diese Liebe gar nicht, diese Liebe wurde erst nachher mit Inhalt gefüllt und der Inhalt ist Jesus. Alles, was wir im Neuen Testament lesen, wurde nachher, in den Jahrhunderten später, dann nachher als Liebe verstanden, als wirkliche Liebe verstanden. Und jetzt, wo sind wir heute hingekommen? Wie sollen wir Menschen etwas von Liebe und der Liebe Gottes erzählen, wenn sie Jesus nicht kennen? Eine schwierige Aufgabe, die ich in 35 Minuten nicht schaffen werde, aber das auch gar nicht das Ziel meiner Predigt ist, sondern ich möchte euch versuchen zu erklären, wie kann man Menschen etwas von Liebe zeigen und ihnen auch irgendwie zeigen, dass es Liebe gibt, ist vielleicht ein klein bisschen ein Beweis dafür, dass es einen Gott geben muss. Weil ohne Gott macht dieses ganze System Liebe, der wirklichen Liebe, keinen Sinn. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du jetzt aber anfängst darüber zu reden, dann musst du natürlich zu den Ursprüngen zurückgehen. Dann musst du zu diesen Ursprüngen gehen, wenn es heißt, Gott ist Liebe. Muss ich mir natürlich auch nicht nur den griechischen Teil angucken, sondern auch den hebräischen Teil. Und da habe ich lernen dürfen, dass es ein Wort gibt, was im ursprünglichen Denken sehr synonym ist, nicht, also sehr verwandt ist mit dem Wort Liebe im göttlichen Verständnis. Und das Wort heißt Freundschaft. Freundschaft und Liebe ist im alttestamentlichen, und wenn man es nachher liest, dafür habe ich diese Bibelstellen hier an die Wand geheftet, auch sehr nah verbunden. Liebe und Freundschaft sind im göttlichen Denken sehr ähnlich, sehr naheliegend. Denkt an diese Geschichten, wo Gott Abraham oder wo auch ihn Mose als seinen Freund genannt hat. Freund Gottes zu sein, beim Alten Testament, das Kriterium. Oder denkt an diese wunderbare Geschichte von David und Jonathan, wie sich deren Herzen, wie sich diese Seele verbunden hat. Und das sind Beispiele dafür, wo man sich so ein bisschen vorstellen kann, was es bedeutet, dass Liebe da ist, dass ein Gegenüber da ist, dass etwas Uneigennütziges da ist, dass jemand überhaupt da ist. Bei meinem Rumgegoogel danach hin und her und hoch und runter musste ich lernen, dass es in England seit 5 Jahren ein Ministerium für Einsamkeit, also gegen Einsamkeit gibt. Also es gibt, ich weiß zumindest, es gibt einen Minister oder eine Ministerin, weiß ich nicht, seit 1909 und seit 2019 gegen Einsamkeit. Und diese Leute machen sich da, ich habe nicht weitergeguckt, weil ich gedacht habe, das führt uns ja auch nicht weiter, aber es wird wirklich ein Minister, Ministerium, keine Ahnung, wie viele Leute da arbeiten, sind dafür eingesetzt seit 5 Jahren, wie man Einsamkeit bekämpft. Natürlich, klar, der Gedanke ist gut, wie kann man das da machen? Man macht irgendwelche schönen Angebote, man macht irgendwas, ich weiß nicht, was die machen, aber man macht irgendetwas, weil man merkt, diese Leute sitzen alleine zu Hause, diese Leute haben keinen Ansprechpartner, diese Leute werden vielleicht auch krank, wahrscheinlich hat man es aus wirtschaftlichen Gründen dann doch irgendwie angegangen. Aber ein Problem der heutigen Gesellschaft, in England hat man es erkannt, ist Einsamkeit. Und dann beim Weitergoogeln habe ich zwei Untersuchungen gefunden. Jetzt dürft ihr gerne mal schätzen, wie viele Prozent der Deutschen, also die Zahlen sind gleich, eine ist von 2022, eine ist jetzt erst vom 30. Mai 2024, wie viele Prozent der Deutschen haben ein Problem mit Einsamkeit oder in diesem Freundesgedanken haben keinen Freund? Wie viel? 80? Ja, ihr seid alle gut. Die beiden Statistiken waren sich ziemlich einig mit 40. 40, die einen haben 40, die anderen haben 44 gesagt. Aber dazu muss man auch bedenken, dann nachher, diese Leute dann nachher haben natürlich ein anderes Verständnis von Freundschaft und von Liebe wie wir. Und das ist schon krass. Das ist schon krass, dass 40% sagen, wir haben niemanden. Wenn wir sagen würden, wir haben ja eine ganz andere Definition von Freund, von Liebe. Aber schon allein diese Menschen, die niemanden haben, der da ist, den man mal anrufen kann, mit dem man mal was machen kann. 40%, zähl also durch, danach von 5,2. Und jetzt sagt Gott, wie gesagt, wenn ich das jetzt so sage, denkt immer mal daran, diese beiden Wörter synonym zu setzen, sagt Gott, Johannes 11, Vers 5, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester Lazarus. Martha und ihre Schwester und Lazarus, die drei Geschwister. Was muss das für eine Hingabe, für eine Beziehung gewesen sein, wenn Gott als Mensch sich diese drei Geschwister aussuchte und mit ihnen so eine Gemeinschaft habe, dass die Bibel sie Liebe nennt? Was muss da für ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen denen geherrscht haben? Und ihr wisst ja, was danach passiert ist, als Lazarus gestorben ist und wie die einzelnen Schwestern. Aber was muss Jesus auch bewegt haben, dass er sagen könnte, diese Menschen sage ich, Gott liebe ich. Noch ein Vers. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, Doppelpunkt, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Bis ans Ende, also an sein Ende, bis ans seinen Tod am Kreuz. Vers 23 vom gleichen Kapitel. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu genommen. Dann kann das immer so weiterführen. Den letzten, den ich rausgesucht habe, lese ich euch auch noch vor. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weise meine Lämmer. Und geht das ja nachher nochmal und nochmal so weiter. Es ist ein Thema. Und ich habe diese Verse hier an Anfang gestellt, nachher kommen noch ein paar andere, weil es hier auf einer menschlichen Ebene geht. Hier ist Jesus Mensch und liebt diese Menschen, mit denen er zusammen ist. Wahr. Und jetzt merken wir natürlich, unsere Geschwister, unsere Mitmenschen sind oft nicht so besonders liebenswert. Und ich glaube, Jesus hätte von der natürlichen Sichtweise auch gesagt, also eigentlich sind die nicht gerade so die, wo ich sagen würde, die nach unserem menschlichen Verständnis von Liebe, liebe ich. Weil Liebe erwartet in unserem Denken ja auch irgendwie danach etwas, dass wir etwas zurückbekommen, dass wir etwas fühlen oder dass es zumindest irgendwie etwas Besonderes ist. Und rein menschlich, ich sage jetzt nochmal evolutionistisch, macht es ja auch gar keinen Sinn. Warum sollten wir lieben? Es muss immer uns, mir etwas bringen. Aber bei Jesus ist es doch ganz anders. Und wenn ich oder wenn wir mit Menschen reden und diesen Menschen etwas von Liebe erzählen, müssten sie eigentlich akzeptieren, ja, diese Liebe, das ist schon etwas Besonderes. Eigentlich danach, wir erleben es jeden Tag irgendwo in irgendeiner Beziehung. Irdisches Gegenüber können übrigens auch Tiere sein. Also wir erleben es irgendwo in einem Du, in einem Gegenüber, dass wir angesprochen, dass wir etwas reflektiert bekommen, dass uns etwas gegeben wird, was wir gar nicht verdient haben. Was auf einmal da ist und wir können es nicht packen. Wir erleben es, aber wir können es nicht begreifen. Wir können es nicht festhalten, wir können es nicht produzieren. Es ist einfach da. Aber den Sprung zu Gott, das ist natürlich eine andere Nummer. Aber über den Gedanken, selber zu lieben und geliebt zu werden und zu merken, da gibt es eine andere, eine höhere Dimension, schon toll. Ich habe unten auch geschrieben, Geschichte von Thomas und seinem einzigen Freund. Ich weiß nicht, vielleicht kennt einer die Geschichte noch, mir ist die schon vor Jahren mal begegnet. Ich erzähle die euch einfach mal. Es war also Thomas, ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt das jetzt war. Auf jeden Fall war dieser Thomas, keine Ahnung, muss ungefähr mein Alter gewesen sein, hatte einen relativ netten Job in einem Supermarkt, also war wirklich im Dorf, war der einzige Supermarkt. Und Thomas war dann im positiven Sinne Mädchen für alles. Also Thomas hat alles gemacht in dem Laden. Thomas war auch gut anerkannt in dem Laden, war zwar nur Kommissionierer, war ein Einräumer danach, aber er hatte seine Beschäftigung, er hatte seine Sozialkontakte, Freunde brauchte er in diesem Sinne dann halt auch nicht, weil er war ja den ganzen Tag im Laden, kam auch aus seinem Dorf nicht raus, hatte kein Auto, kein nix, aber war glücklich und zufrieden, Geld passte auch, läuft. Solche Sachen laufen nur so lange gut, bis das erste Problem kommt. Das erste Problem kam, auf dem Dorf, kann man sich vielleicht vorstellen, der Laden macht dicht, ja. Normalerweise sagt man, das ist egal, was man sagt, auf jeden Fall, der Laden macht dicht, das war für Thomas dann alles, weil in dem Moment, wo der Laden dicht machte, waren auch seine Freunde weg, weil die kannte er ja nur über den Laden. In dem Moment war das Problem mit Finanzen da halt, weil da hat er ja sein Geld gekriegt. Zu Deutsch danach, Thomas, was machst denn du? Weil du hast einen ganzen Tag lang Zeit. Tja, dumm gelaufen. Einer von den 40%, die danach wirklich einsam sind. Jetzt muss man noch dazu sagen, sein einziger Freund, ein Freund hatte der Thomas doch. Den hat er zwar nicht besonders, so wie wir jetzt Freund verstehen, aber es gab diesen einen Freund. Und dieser Freund, haben sich einmal im Jahr getroffen, aber dann haben sich so ein bisschen unterhalten. Und erzählt der Thomas dem auch und so weiter, ja gut, waren zusammen essen, war alles toll. Ja, hatten einen schönen Abend miteinander, aber dann muss der Thomas dann doch wieder alleine nach Hause gehen. Und da sagt der Freund zu ihm, weißt du was, komm, war schön miteinander, fahr mich doch jetzt eben nach Hause. Ja, Finanzen sind auch ziemlich blöd danach. Hab kein Auto. Doch, fahr mich doch mit deinem Auto nach Hause. Ich hab kein Auto. Fahr mich doch mit deinem Auto nach Hause. Ihr versteht? Mein Auto ist nicht mehr mein Auto, sondern er schenkt es ihm. Gut, das konnte der Freund relativ gut. Er war ziemlich wohlhabend, er hatte alles. Egal, aber verschenk mal eben dein Auto. In dem Moment weißt du wahrscheinlich, dass Freundschaft nicht nur da ist, sondern dass es echt ist. Und das ist, also gut, ich erzähle euch, aber das ist ein wesentliches Kriterium danach. Freundschaft bedeutet auch nicht nur reden, sondern auch zu handeln. Thomas hatte Not, Thomas hatte einen Freund, Thomas hat diese Not publiziert, vielleicht nicht gerade besonders, na, ist ja auch unangenehm, und dieser Freund hat geholfen. Ich weiß nicht, was so ein Auto wert ist, aber dann hatte Thomas ein Auto. Was glaubt ihr, wie sich der Thomas gefühlt hat? Am nächsten Tag, was machst du dann halt? Genau, Auto putzen. Das ist das Schönste, was du dann halt machen kannst. Und du putzt nicht irgendein Auto, du putzt dein Auto. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt es euch vielleicht. Thomas war glücklich, happy und so weiter. Die anderen Leute haben auch geguckt. Kommt so ein kleiner Nachbarjunge vorbei, fragt ihn erstmal, was ist denn da jetzt passiert? Wieso hast du denn jetzt ein Auto danach? Ja. Hat mir mein Freund gestern geschenkt danach und erzählt er dem kleinen Jungen die Geschichte danach. Und da sagt der kleine Junge da, boah, ich würde auch gerne so was? Wow, ich hätte jetzt gedacht, ich soll ein Auto haben. Nein, so einen Freund haben. Kommt später. Da musste ich jetzt eine halbe Stunde gedulden. Das hat jetzt keiner gehört. Das ist übrigens nachher die Abschluss von der Predigt. Du kennst ihn schon, ihr kennt ihn noch nicht. Ihr kennt die Geschichte auch gut. So einen Freund haben. Ich möchte auch so einen Freund haben. Habe ich jetzt noch was zu sagen, Dagmar? Dann hör einfach mit zu danach, die Pointe wird gut. Also, wie definieren wir Freundschaft? Wie definieren wir Liebe? Liebe ist doch etwas Gebendes. Aber wir wollen etwas. Und wenn wir Menschen etwas von Liebe erzählen, etwas von Liebe weitergeben, dann ist das auch eine Sache, wie sehr sind wir daran beteiligt? Und jeder, der von euch, ich weiß, Liebe und Verliebtsein ist etwas Unterschiedliches, aber jeder, der von euch in irgendeiner Form verliebt war, der weiß auch, geben ist seliger als nehmen. Du willst auch irgendwo dich nachher einbringen für deinen Geliebten, für diesen Mensch danach, den du so sehr liebst, dass nur du ihm geben kannst und wo du merkst, dieser andere nimmt es auch wahnsinnig gerne entgegen. Und das soll jetzt kein Trick sein, danach um die Einsamen zu erreichen, aber diese Menschen können uns etwas geben. Dass wir ihnen etwas geben können vom Evangelium von Gott, das ist sowieso klar, aber diese Menschen können auch uns etwas geben. Etwas Neues, etwas Unbekanntes, dass auch wir es erfahren können. Und was glaubt ihr, wie glücklich Menschen sind, wenn sie einfach mal über sich erzählen können und man ihnen wirklich bewusst zuhört? Das Beste, was du machen kannst, ist in diesem Moment wirklich zuhören, und es wird sogar dich bereichern. Und Jesus hat es getan. Jesus hat mit Menschen eine Menge Zeit verbracht, und er hat nicht mit ihnen Zeit verbracht, so nach dem Motto, kommt alle, sondern er hat mit ihnen bewusst, mit jedem Einzelnen konkret Zeit verbracht. Er ist auf jeden Einzelnen ganz bewusst, ganz persönlich eingegangen. Und er hat sich seine Jünger berufen, einzeln hat er sie dann genommen. Den Petrus hat er sich gerufen, danach beziehungsweise Andreas hat er sich gerufen, hat den Petrus dazu gerufen. Die sind alle einzeln dazugekommen und er kannte wirklich jeden Einzelnen. Nicht nur beim Namen, sondern auch in ihrem unterschiedlichen Charakter, in ihrem unterschiedlichen Wesen. Und das Wunderbare, er liebte sie, auch wenn sie an sich nicht besonders liebenswert waren. Ich habe mal in einer Predigt gehört, ich gebe das jetzt einfach mal so weiter, dieses Wort, ob es euch passt oder nicht, oder ob es mir passt. Er hat gesagt, der Prediger damals, eigentlich war das eine absolute Gurkentruppe. Mit Gurkentruppe meinte er dann nachher, die sind alle irgendwie alle unbrauchbar. Was willst du mit dem Zöllner machen, was willst du mit dem Revoluzzer machen, was willst du mit irgendwelchen Fischern machen, wie willst du damit Gemeinde bauen? Jesus liebte sie. Und mit noch so einem Menschen danach, der ein sonderbares Verhältnis zu Geld hatte, noch ganz obendrein, wie willst du damit danach Gottes Gemeinde bauen? Das Wunderbare ist, dass Gott diese Menschen annimmt und wirklich liebt. Viele denken ja danach, du willst die Leute nur bei uns in Verein reinholen. Bei uns steht vorne an der Tür, alle Sünder sind herzlich willkommen. Leute, die nichts von Liebe verstehen, die denken, ja, lass uns doch erstmal ein bisschen gucken. Im Endeffekt wollt ihr doch sowieso nur mein Bestes, nämlich mein Geld. Dann kannst du sagen, ja, Bestes wollen wir schon, aber das ist beim besten Willen nicht dein Geld. Ich glaube, du hast noch viel mehr zu bieten, du hast noch viel mehr, was Gott in dich gelegt hat. Und Geld, weißt du was, Geld, da hat mein Vater im Himmel, der hat alles, dem gehört viel mehr als du jemand. Okay, diese Diskussion brauche ich nicht führen, aber das ist doch das Denken, das Beste ist das Geld. Aber das Beste für Gott ist der Mensch. Er will nicht dein, er will dich. Und wenn ein Mensch das erlebt, dass ihm auf menschlicher Ebene Liebe, Verständnis, Freundschaft, überhaupt erstmal Zuhören entgegengebracht wird, dann wertet das diesen Menschen auf und er ist auch bereit, sich zu öffnen. Und was glaubt ihr, wie wunderbar es ist, wenn du dich Gott öffnest, was du dann erleben kannst? In diesem Verständnis danach von Liebe kommst du weit über das irdische Denken hinaus, und erlebst Liebe, und in dem Moment, wo du Liebe erlebst, willst du es weitergeben. Du willst es nicht für dich behalten. Das ist das Wunderbare an Liebe. Wenn du Geld hast, willst du immer mehr. Wenn du Liebe empfängst, willst du sie weitergeben. Und das hat Gott, das hat Jesus in wunderbarer, einzigartiger Weise getan. Und das ist ja auch unser Vorbild. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Geben ist seliger als nehmen. Und du erlebst eine besondere Wertschätzung, weil du nämlich weißt, Gott liebt mich. Und je mehr wir das hören, denken wir natürlich, das ist ja normal. Natürlich ist es Gott. Das ist sein Job. Das ist nicht sein Job. Es ist etwas Besonderes, etwas Einzigartiges, von Gott geliebt zu werden. Und Menschen, die das auf einmal so hören, können damit nichts anfangen, weil sie es einfach nicht glauben können, weil sie es hier auf dieser Welt noch nie wirklich erlebt haben, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind. Ich habe mal eine Predigt von Hans-Peter Reuer gehört und nachdem ich die gehört habe, musste ich immer wieder diesen einen Satz wiederholen: Gott liebt dich nicht im Wenn und Weil, Gott liebt dich nicht im Wenn und Weil. Das war für ein paar Monate war das mein Lieblingssatz. Jetzt gebe ich euch den auch nochmal, um zu verstehen, was er damit gemeint hat. Gott liebt mich nicht, wenn ich das tue. Gott liebt mich nicht, weil ich so bin. Gott liebt mich bedingungslos. Und das verstehen die Menschen nicht. Aber wenn sie das erleben, merken sie, hier ist etwas anderes. Du willst gar nicht mein Geld, du willst gar nicht mein, du willst mich. Das muss natürlich ehrlich sein, das darf natürlich kein Trick sein, das muss natürlich nicht heißen, wie viele Leute habe ich am Ende des Jahres in die Gemeinde gebracht, sondern wie viele Leute habe ich das weitergeben können, was Gott mir geschenkt hat, weil es mich so ausfüllt, weil es mich so voll macht von dieser wunderbaren Erfahrung, die ich mit Gott erlebt habe. Das kann ich nicht für mich behalten. Und dann ändert sich etwas, dann ändert sich die Blickrichtung, dann gucke ich nicht mehr ich, sondern gucke ich du, aber nicht mit dem Finger, sondern mit dem du, wir. Da ändert sich die Ausrichtung. Wenn du das jemandem sagst, sagt er natürlich, du hast ja gut reden. Wenn jemand so etwas erlebt, wird er es erst nicht glauben, weil er es nicht erfahren hat. Aber wenn er Gott begegnet, merkt er, da ist etwas, das habe ich noch nie irgendwo anders erlebt. Das passt nicht in dieses ganze System. Das passt nicht in dem System, wie du dich beim Jobcenter vorstellen musst. Das passt nicht, wenn du eine Bewerbung schreiben musst. Das passt nicht, wenn ich irgendwo... Das passt nicht in dieses irdisch-weltliche System. Und dann sagst du im Gedanken, Halleluja, er hat es verstanden. Er hat es noch nicht verstanden, weil er kennt es nicht. Aber er merkt, in der Liebe begegnet ihm etwas anderes, etwas Übermenschliches. Und es wäre wunderschön, wenn der andere erkennen könnte, etwas Göttliches. Wenn er versteht, er hat einen Mangel, bist du schon ein großes Stück weiter, weil jetzt die Frage, wenn du einen Mangel hast, dann zeigt das doch irgendwo, dass ein Bedürfnis da ist. In dem Moment, wo du essen musst oder wo du trinken musst, merkst du, okay, das hat nicht, es ist nicht einfach nur so, da fehlt also irgendetwas. Und wenn du ein Bedürfnis, einen Mangel nach Liebe, Anerkennung, Nähe, Zärtlichkeit, Freundschaft und so weiter hast, fehlt da etwas. Aber wo und wer kann das füllen? Ich gehe nochmal zurück. Diese Menschen, die hier Gott wirklich, Jesus Christus, Gott leibhaftig erlebt haben, die haben auch gemerkt, das ist etwas Besonderes. Aber die konnten in dem Moment auch noch nicht packen, dass es ihr Heiland, dass es ihr Erlöser, dass es ihr Retter sein wird. Aber sie konnten erleben, sie konnten erfahren, Gott hat ein Interesse an mir. Und was mussten diese Leute bringen? Alles oder nichts, kannst du jetzt sagen. Entweder mussten sie gar nichts bringen, weil er hat sie so angenommen, wie sie waren, oder sie mussten alles, sie mussten ihr ganzes Leben bringen, weil Christentum ist keine Religion, sondern bei Christentum geht es um Beziehung. Bei Christentum geht es nicht darum, dass du die richtige Theologie hast, beim Christentum geht es, dass du eine wirkliche Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus hast. Und das ist auf der einen Seite natürlich wunderbar einfach, auf der anderen Seite total schwierig, weil es dich jeden Tag neu herausfordert. Du musst jeden Tag dich mit diesem Gott, mit deinem Herrn auseinandersetzen und zusammensetzen. Jeden Tag hinterfragen lassen, aber auch jeden Tag neu empfangen. Du hast nicht irgendwann mal abgeschlossen, weil du deinen Master eben irgendwo gemacht hast und du bist dann nachher irgendwas, sondern du bist ständig ein Suchender, ein Fragender, ein in Beziehung stehender und natürlich geht das uns Eheleuten oder uns in der Familie auch irgendwo. Wir werden unseren Partner, unseren Gegenüber nie vollkommen erkennen. Aber je mehr Zeit, gute Zeit wir miteinander verbringen, je mehr wir einander wirklich kennen, je mehr wir einander offen begegnen, offen wirklich begegnen, desto tiefer, desto inniger, desto wahrhaftiger wird diese Beziehung. Und das ist das Wunderbare. Wir hatten mal einen Aufkleber hinten am Auto, Christen können enttäuschen, Christus nie. Das ist natürlich dann auch wieder nur für die Leute, die das lesen, eine billige Ausrede dafür, dass Christen sündigen. Aber es ist wahr, Christus enttäuscht nie. Meine Predigt, unsere Worte sollen ja immer hinweisen auf den, der die wirkliche Liebe ist. Und im menschlichen Gegenüber kannst du so etwas ein Stückchen weit erleben, erfahren, ahnen. Aber wenn du bei dem angekommen bist, der dich wirklich liebt, der sein Leben für dich gegeben hat, dann wird du und ich und jeder auch merken, dieses Irdische ist natürlich nur irgendwie zeitlich begrenzt. Und wenn wir anfangen, dann nachher die Liebe so toll und so wunderbar zu nehmen und dann nachher irgendwann anfangen, die Liebe anzubeten, also zu sagen, das ist alles so schön und das erfüllt mich auch irgendwie. Und wir gucken gar nicht mehr auf den Liebenden, sondern auf das Gefühl der Liebe, ist natürlich auch ein Problem bei uns. Weil wir sollen nicht die Liebe lieben, sondern wir sollen Gott lieben. Gott ist die Liebe, nicht die Liebe ist Gott. Das hört sich im ersten Moment gleich an, aber es ist ein Unterschied, ob ich diesen Gott liebe oder ob ich dieses Gefühl, diese Emotion, dieses Ding liebe. Es ist schwer, es Menschen zu erzählen, die dieses hauptsächlich ja heute in Bezug auf Erotik gefasste Liebesverständnis haben und dieses Freundschaftsverständnis dann haben, wie viele Follower habe ich auf Facebook. Diesen Menschen kannst du eigentlich nicht diese wirkliche Gemeinschaft von einem dich liebenden Gott, einem, der dein Freund sein will, wie gesagt, diese Beispiele von Abraham und Mose, die zeigen doch, was für eine Beziehung diese Menschen haben. Aber es gibt auch heutzutage Bücher, eins haben wir da hinten im Schrank stehen, ist zwar ein säkulares Buch, aber es ist wunderschön, Generation beziehungsunfähig. Wer sich, ich weiß nicht, ob das einer gelesen hat, man kann sich da gerne mal rausnehmen damit, wie Menschen, junge Menschen heute nicht in der Lage sind, eine verbindliche Beziehung zu führen, weil sie immer auf der Suche nach dem Besten sind und das wird ihm durch Internet, Video oder sonst irgendwas auch etwas vorgegaukelt, aber sie werden es nicht finden und sie sich deshalb nicht in der Lage sind zu binden, weil das Beste ja irgendwo dann draußen im World Wide Web rumschwirrt. Und sie selber auch immer wieder nach etwas leisten müssen, in ihrem Intelligenz, in ihrem Aussehen, immer irgendwie etwas in ihrer Darstellung, um diesem Anspruch zu entsprechen. Nochmal die Gedanken von Hans-Peter Reuer, die ja biblisch sind. Gott liebt uns nicht im Wenn und Weil. Gott liebt uns bedingungslos. Und wenn du das einem Menschen wirklich, wirklich zurückgeben kannst, nicht einfiltrieren kannst, sondern zurückgeben kannst. Ich liebe dich, auch wenn du heute einen Scheißtag hattest, auch wenn du total schlecht aussiehst, danach und wenn du einfach nur quer kommst und mich einfach nur dumm anmotzen, das Beste ist danach, du gehst wieder schlafen, liebe ich dich trotzdem und ich sage das nicht so, ich lasse dich das jetzt auch fühlen, spüren, wissen. Wo erlebst du so etwas? Um euch nicht total zu desillusionieren, sage ich euch aber doch das Gegenteil, etwas anderes. Die Liebe, die du geben kannst, ist auch nur begrenzt. Und wenn die Menschen dann anfangen, sich auf dich zu verlassen, dann hast du sie an dich gebunden und nicht an Gott. Und wenn die Leute dann nachher kommen, du hast mir doch oder du bist doch, dann hast du das nächste Problem, weil du bist auch nur ein Mensch, der nur das weitergeben kann, was er empfangen hat. Wenn du es aus deiner Kraft produzieren willst, diesen anderen Menschen zu lieben, viel Spaß. Weil das anstrengend ist und weil das nicht möglich ist. Und ich habe, ich weiß nicht, das müsste auch Sana oder mir irgendwann mal sagen können, gibt es in der Bücherstube Hochzeitskarten, wo 1. Korinther 13 draufsteht? Das ist für mich dann nachher, das ist jetzt meine Einstellung dazu, wenn es diese wunderschöne, die Liebe ist langmütig, sanftmütig, demütig oder wie sie nicht alle heißen danach, und die schenkt man danach den Leuten zur Hochzeit, das sind die Karten, die ich umgehe. Es gibt bestimmt auch schönere Karten, es gibt auf jeden Fall in meinem Denken auch schönere Karten, weil wenn das mein Verständnis von Liebe ist, die ich dem anderen geben möchte, glaube ich, dass die Ehe keine 2 Jahre halten wird, weil diese Liebe, die da steht, ist so idealistisch, kann ich nicht und kann mein Gegenüber auch nicht. Und wenn ich das von dem anderen erwarte, dass er mich so liebt und ich ihn so lieben möchte, es geht nicht. Das ist ja Gottes Liebe. Gottes Liebe ist das, was 1. Korinther 13 steht. Und das ist diese Liebe, aus der ich lebe und aus der ich lieben kann, aber die nicht in mir ist. Die nicht in mir ist. Und das merken Menschen doch auch. Wenn Menschen sich mit sich selber allein gelassen werden und wenn ich einigermaßen total im weiß ich nicht wo Land lebt, müsste merken, er, sie ist total unliebenswert. Setz dich mal mit dir selber auseinander oder zusammen, du wirst merken, du hast eigentlich in dir überhaupt nichts Liebenswertes. Warum sollte ein Mensch und schon mal gerade Gott dich lieben? Mit dir Zeit verbringen wollen? Mit dir Gemeinschaft haben wollen, dich in seiner Gemeinde haben wollen, dir etwas anvertrauen wollen. Warum sollte ein Gott und schon mal ein Mensch so etwas tun? Es gibt keinen logischen Grund, weil du bist nicht so, wie du und ich auch nicht sein solltest. Und wenn wir das von jemandem erwarten, überfordern wir ihn oder werden nachher total desillusioniert, enttäuscht oder sonst irgendwas, weil er uns ja etwas vorgemacht hat. Und das ist halt das Problem mit dem schönen Verliebtsein, da sieht man das alles noch ein bisschen anders. Aber die wahre Liebe kann dir ein anderer nur geben, wenn er sie von Gott empfangen hat. Und nicht nur einmal empfangen hat, sondern immer, immer wieder empfängt. Aber das ist ein Zeichen, das ist ein Zeugnis. Das ist das, was Gott sagt, daran wird man euch erkennen, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird man euch erkennen. Das ist nämlich das Besondere, dass Liebe unter euch ist. Habe ich auch schon woanders erlebt. Ja, wenn du noch nicht tief genug in dieser Gruppe, in diesem Verein drin gewesen bist, dann hast du das Gefühl, es läuft auch irgendwie gut. Aber wirkliche Liebe im geistlichen Sinne wirst du nirgendwo anders finden als in der Gemeinde. Ich würde gerne einen Punkt setzen, muss ich gleich ein Komma setzen, danach, aber in der Gemeinde sind halt auch nur Menschen und diese Menschen haben sich auch nicht besonders lieb. Und wenn ich hiermit fertig bin, habe ich mir schon für mich persönlich ein neues Thema nicht ausgedacht, sondern nahegebracht. Jakobusbrief, 5 Kapitel, nur Stress. Also das werdet ihr dann nächstes Jahr mit mir durchmachen müssen. 5 Kapitel Jakobusbrief, du kriegst eigentlich eine Klatsche nach der anderen. Und du fragst dich danach, ach, die krieg ich ja jetzt, aber die hat Jakobus ja Gemeinde in Jerusalem genauso gegeben. Und du denkst, die kommt nicht mit Geld rumgehen. Die haben miteinander hinter dem Rücken gegeneinander getratscht. Da hat einer gedacht, der wäre besser als... Du denkst dir nachher, was läuft da in der Christenheit? Die Ermahnung im Jakobus, wie gesagt, ihr müsst da durch, ich musste da auch durch, ich bin mit meiner Vorbereitung fast fertig. War nicht schön, aber war gut. War gut zur Selbstreflexion. Was ist in mir drin? Und immer wieder darauf zurückzukommen, dieser Gott liebt mich nicht im Wenn und Weil. Und es ist Wahrheit, es ist Realität. Und das dürfen wir anderen so sagen, weil das gilt für sie genauso wie für mich. Jakobus hat den, glücklicherweise kommt er immer wieder darauf zurück, nicht nur, dass der Glaube sich in Werken zeigt, sondern dass immer die Möglichkeit zur Umkehr ist. Immer die Möglichkeit zur Buße, immer die Möglichkeit, Vergebung zu erfahren. Jetzt frage ich natürlich keine alten Eheleute, weil ich gehöre ja mittlerweile auch dazu. Wer über ein gewisses Zeitraum ist, ist schon. Aber wenn du mit jemandem, auch in einer freundschaftlichen Beziehung, längere Zeit zusammen bist, wirst du keine wirkliche gute Beziehung führen, wenn du dem anderen nicht vergeben kannst. Wenn du nicht bereit bist, deine eigene Schuld zu bekennen und nicht Vergebung auch anzunehmen. Es geht nicht. Und wenn man so nebeneinander herläuft, so seine, weiß ich nicht wie viele Jahre danach, dann hat man keine Beziehung, dann hat man keine Freundschaft, dann hat man eine Arbeitsgemeinschaft. Und das ist das Besondere an Liebe, dass Gott das eben nicht will, dass er manchmal auf Dinge manchmal direkt den Finger drauf hält, um die Beziehung wieder herzustellen, um wieder Neues zu schaffen, um zu zeigen, ich liebe dich, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig. Und deshalb spreche ich jetzt gewisse Dinge an und deshalb müssen gewisse Dinge rausgeräumt werden. Vielleicht mache ich euch schon ein bisschen Lust auf Jakobus im nächsten Jahr danach. Es gibt nämlich, das ist wunderbar, nimm dir einfach eine Bibel 10 Übersetzung danach und lies das durch, du brauchst keinen Kommentar. Also es ist wirklich so, das wird immer so ein bisschen anders übersetzt in der ganzen Sache. Und du merkst auf einmal, Jakobus zitiert ganz viel aus der Bergpredigt, ganz viel aus Matthäus. Matthäus 5, 6, 7 findest du ganz viele Querverweise drin. Und du fühlst dich nachher nicht besonders gut, weil du merkst danach, da liegt ein Finger drauf. Da legt Gott seinen Finger drauf. Aber es geht immer wieder darum, ich, Gott, möchte mit dir eine wahrhaftige Beziehung führen. Ich möchte nicht so, dass wir uns jetzt bloß nicht streiten oder dass wir bloß nicht irgendwie dumm aneinander kommen oder dass es bloß schön harmonisch ist, liebevoll. Das ist nicht Gottes Verständnis von Liebe, sondern Dinge wirklich anzusprechen. Und dann immer noch zu wissen, der andere hat mir jetzt das und das gesagt und der verurteilt mich nicht, sondern er sagt es mir, weil ich ihm wichtig bin. Und er sagt es mir, weil er möchte, dass ich mich verändern lasse und dass mein Leben wieder heil wird in Bezug auf die Geschwister und in Bezug auf meine Beziehung zu Gott. Im Ende vom Jakobusbrief steht sogar, wer das macht, der rettet einen, ich weiß, muss man jetzt ganz mal genau vorlesen, der rettet einen Sünder vom Tod oder es, ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall ist nachher der Gedanke, unterlassene Hilfeleistung. Jemandem das nicht zu sagen, ist unterlassene Hilfeleistung. Ich hoffe, wir kommen zusammen zu einem biblischen Verständnis von Liebe. Weil wenn wir dieses biblische Verständnis von Liebe nicht haben, können wir dem anderen auch nur etwas geben, was auf unserer Lust, Laune, Stimmung oder unseren Gefühlen beruht. Aber diese Dinge hier, die Gott in seinem Wort sagt, sind Gottes Liebe, sind sein Verständnis für Liebe. Und das ist das, was er uns schenken möchte. Und nicht eine Emotion danach, nicht eine Hilfe von einer Not und dann sind wir fertig, sondern im Sinne von, lese ich das mal vor, was ich hier so an der Wand habe, Matthäus 12, Vers 30, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist die Grundvoraussetzung. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Komplett, 100%. Gott, alles. Und dann, doppelt gemoppelt, zweimal 100%. Dies ist das erste Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Also das ist genauso, das ist die logische Konsequenz. Wird das eine nicht das andere, kannst du mir nicht erzählen, dass du Gott liebst, wenn du deinen Nächsten nicht liebst wie dich selbst. Und wenn du das erfüllst, fertig. Ja, aber so einfach ist das nicht, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. So einfach ist das nicht. Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Aber das ist das Ziel, von seinem ganzen Denken und von seiner ganzen Kraft. Aber das ist die Methode, mit der Gott uns begegnet ist. Mit der Gott uns begegnet ist, in der Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Hat er nicht gesagt danach, naja, okay, also die beiden möchte ich jetzt schon mal nicht im Himmel haben und für die gebe ich nur 50% und naja, für die reicht es dann. Nein, es ist diese 100%, die ihn ans Kreuz gebracht haben, aber die auch uns gerettet haben. Lukas 6, Vers 45, viel mehr liebt eure, das Wort muss irgendwie ein Fehler sein, da steht nämlich bei mir Feinde, das kann nicht sein, auf jeden Fall. Doch, es steht da und das ist genauso gemeint. Liebt eure Feinde und tut Gutes, Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten heißen. Liebt eure Feinde, gefällt mir nicht, tut Gutes, naja, muss ja dann irgendwo so leiden, ohne was zurückgekriegen, das mache ich schon mal gar nicht, ich schreibe mir ganz genau auf und wie viel, machen wir nicht. Und das ist aber die Methode, wo ich sage, Gott, so bin ich. Und hiermit zeigst du auch, was dir wirklich wichtig ist, wenn du das hältst und tust und machst und glaubst. Tut euren Feinden Gutes. Und Leid, habe ich jetzt was verliehen oder habe ich jetzt nichts verliehen? Weiß ich das jetzt noch irgendwo danach? Der andere braucht es gerade. Das sind so Fälle, im Jakobusbrief danach, da gibt es etwas, wo darüber steht danach, du denkst dir danach, hallo, du wirst ja, oder wie Micha über das Hallja letztes Mal erzählt hat, du denkst dir danach, das macht doch gar keinen Sinn. Macht auch keinen Sinn. Es macht aber Sinn, wenn du auf Gott und seinen Segen vertraust. Johannes 3, Vers 16, kennt ihr denn so, sehr hat Gott die Welt geliebt, da meint er genau das, was er sagt, dass er seinen einzig geborenen, hier steht eingeborenen Sohn hingab, ans Kreuz gab, damit jeder, meint jeden, also auch dich und mich, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ewiges Leben heißt, er will dich im Himmel haben. Der heißt nicht nur danach nicht in der Hölle, Gott möchte mit dir ewige Gemeinschaft im Himmel haben. So sehr liebt er dich. Kannst du das ja vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es nur glauben, ich kann irgendwie sagen, das ist wahr. Zwei Verse noch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jeder erkennen. Jeder, also auch die, die von Gott überhaupt nichts wissen, die irgendwie danach, aber daran wird man es erkennen. Hier ist etwas anderes und dieses andere ist Liebe. Dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander Liebe habt. Letzter Vers, der hier an der Wand steht. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, das könnte jetzt fast schon wieder von Jakobus sein, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wenn ich sage, ich liebe dich, und sieh zu, wie du klarkommst, oder ich bete für dich, kann fromm gemeint sein, kann die Leute auch wirklich tun, aber das hilft den Menschen erstmal nicht. Aber Liebe in Tat und in Wahrheit. Und dann kann ich nur abschließen und sagen danach, da hat der Freund oder der Nachbarsjunge von Thomas wirklich etwas erkannt, indem er gesagt hat, ich möchte nicht auch so ein Auto haben, sondern ich möchte auch so einen Freund haben. Herzlichen Glückwunsch, Amen. Aber wie Dagmar schon weiß und wie vielleicht einige, die Geschichte auch kennen, kennt ihr noch einer die Geschichte? Gut, das stimmt gar nicht, was der Junge gesagt hat. Er hat gar nicht gesagt, ich möchte auch so einen Freund haben. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich möchte auch so ein Freund sein. Daran wird man einander erkennen, wenn ihr Liebe untereinander habt. Stehen wir auf und beten wir miteinander. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du vorangegangen bist, dass du wahrhaftig bist und dass wir dich beim Wort nehmen können. Dass das wirklich wahr ist, was du da hast niederschreiben lassen, was du überliefert hast. Und dass wir es heute noch lesen können, dass dein Geist es uns bestätigt und dass wir es selber erleben. Danke für diese wunderbare, eigentlich unglaublich, aber doch wahre Liebe. Und so befehlen wir uns dir an, für uns hier im Gottesdienst, in der Gemeinschaft, im Gemeindeleben und natürlich dann auch, wenn wir mit Menschen zusammen sind und kommen, die das nicht wissen und die für uns auch erstmal menschlich gesehen nicht liebenswert sind. Danke für so eine wunderbare Gnade und Barmherzigkeit und echte Liebe, wahre Freundschaft, wirkliches Verstehen und beständiges Mitgehen. Hab Dank dafür. Amen.